This or something better, sagen die Amerikaner. Das ist ein Paradigmenwechsel auch in der Führung. Ist eine Führungskraft, ein Entscheider, eine Entscheiderin in der Lage, diesen Satz zu sagen? Oder hat sie eine Selbstzuschreibung, dass alle Lösungen von ihm oder ihr kommen müssten? Ja, und das ist halt ja mehr und mehr heute nicht mehr so ganz hilfreich in den meisten komplexen Umfeldern. Deswegen sagt ja der John Naisbitt, die Führungskraft der Zukunft ist ein Facilitator.
Herzlich willkommen zum Podcast Orga Consult. Mein Name ist Christian Rickmann und hier dreht sich alles um die verschiedenen Facetten der Organisationsberatung.
Das Facilitative, das Möglichmachen, macht es halt möglich, Wirklichkeiten zu konstruieren im Workshopraum, im Meetingraum, in der Veranstaltungshalle, dass sich Menschen mit den besten Seiten oder den zieldienlichsten Seiten ihrer selbst zeigen, aufgrund der Vorgehensweise. Und das ist dann diese Interaktion und das facilitative Handwerk.
Hallo Holger, schön dich nach so vielen Jahren wieder einmal sehen zu dürfen. Leider nur virtuell, anders ging es nicht. Aber es ist schon toll, wenn man jetzt im Laufe seiner eigenen professionellen Geschichte jemand wieder trifft, den man, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube 2006 habe ich dir oder wir uns zum ersten Mal gegenübergestanden, haben uns dann auch mal wieder getroffen, aber jetzt, ich glaube, ich sage es einfach nur eine Zahl, mindestens 15 Jahre nicht mehr gesehen, vielleicht mal voneinander
Ja.
gelesen, das war's. Und das macht schon einen
Schön, dich zu
Unterschied,
sehen,
ne?
Christian. Ja, danke für die Einladung.
Ja, danke und vielen, vielen Dank, dass du auch sofort zugesagt hast, weil ihr seid ja nicht irgendjemand in dem Feld des Facilitation und damit auch der Begleitung von Veränderungsprozessen. Und mein Podcast geht ja ganz zentral darauf, Organisationsberatung, was ist das, was tut man da, wofür ist das gut? Und ich glaube da, ich habe ja auch euer Buch gelesen, was ihr noch vor nicht so langer Zeit rausgebracht habt, bin ich bei euch jemand, wo ich glaube wirklich, wir können gleich ein schönes Gespräch führen, um genau diese Frage zu beantworten, aus unterschiedlichen Perspektiven. Aber jetzt nochmal kurz zu dir. Nicht alle kennen dich, weder persönlich, aber manche vielleicht auch, die jetzt zuhören, sind ja nicht gerade diejenigen, die sich in dem Feld des Facilitation so bewegen. Sofern zu dir, du bist Gründer und Geschäftsführer der Kommunikationslotsen. Zusammen mit Roswitha Vesper, soweit ich weiß auch. Jedenfalls habe ich euch damals gleich zusammen kennengelernt. Ihr habt vor kurzem auch das Buch Facilitation, Dialog und handlungsorientierte Organisationsentwicklung habt ihr herausgebracht. Und euer Feld ist, man könnte sagen, wenn man erst drauf kommt, ist Facilitation. In Deutschland würde man sagen Moderation von Kommunikationsprozessen. Deswegen heißt sie auch Kommunikationslotsen. Aber für euch ist es mehr, weil es ist das Begleiten von Veränderungsprozessen, von Prozessen, durch die Organisationen, Institutionen einfach gehen. Das soll für den Anfang jetzt erstmal von meiner Seite genügen. Ich möchte lieber etwas zu dir jetzt geben, dass du darauf aufbauend das ergänzt oder sagst, was dir wichtig ist, damit diejenigen, die uns zuhören, von dir ein Bild haben, wo du meinst, das sollten die schon über mich wissen.
Ja, danke, Christian, sehr gerne. Wir haben ja uns in den Mitte der 90er Jahre habe ich quasi erstmal Großgruppenarbeit kennengelernt über die amerikanische Organisationsentwicklung. Gibt es ja auch große Standardwerke, Organizational OD, ne, beziehungsweise Dialogical OD, dialogische Organisationsentwicklung. Und da gab es ja diese wunderbares Prinzip von Weisbord, Marvin Weisbord, das ganze relevante System in einen Raum zu holen. Ne, und das war 96. Und so sind wir damals, wo wir uns auch getroffen haben, bei der IAF, International Association of Facilitators, in den 2005er und 6er Jahren, haben wir diese internationale Community quasi für uns entdeckt und da auch Facilitation miteinander kultiviert. Und international ging es da ja schon immer um viel mehr als um Großgruppen, ne? Nur im deutschsprachigen Raum mit Open Space und Future Search und World Café kam halt der Begriff Facilitation. Das war diese Zeit und da in der Zeit sind wir halt dazu gestoßen.
Ja, danke. Und vielleicht noch etwas dazu. Es ist ja, man kann dazu stoßen, man kann das tun, man kann Freelancer werden. Viele haben das ja auch innerhalb ihrer Organisationsrolle getan. Aber ihr seid ziemlich schnell auch einfach Unternehmer geworden dafür. Das ist ja auch noch mal etwas, was mit einem selbst zu tun hat, dass man dann sagt, Mensch, wir machen die Kommunikationslotsen, machen das zu unserem Kernprodukt, bauen da drum eine Organisation, die das dann für uns ermöglicht, vertieft auch immer. Wenn als Beispiel jetzt ich habe mich ja 1994 selbstständig gemacht. Ich nannte mich damals Management-Prozessberatung, was sicherlich ähnliche Inhalte hattet wie ihr, aber ich bin einfach der Freelancer geblieben. Was hat euch dazu bewogen, dann auch gleich in diese Unternehmensgründung zu gehen, die ja bis heute auch sich sehr gut entwickelt hat?
Ja, zum einen war ich relativ früh mit der Roswitha Vesper, waren wir eigentlich ein Duo und haben dann erstmal als eine kleine GbR-Gesellschaft angefangen. Und als wir gemerkt haben, wir wollen nicht abhängig sein von alleinigen Beratungsaufträgen, wo man ja quasi in dem Businessmodell der Klienten arbeitet, sondern dass wir auch über unsere eigenen Businessmodelle und unsere eigenen wirtschaftlichen Standbeine nachgedacht haben, haben wir uns einfach immer schon größer verstanden als jetzt nur, wir machen Tagewerke und verkaufen unsere Lebenszeit für Projekte. Und so ist es halt gekommen, dass wir die Produkte selber entwickelt haben. Damals ab 2005 ist ja Neuland auf uns aufmerksam geworden. Die hatten wir als Sponsor angefragt für die erste europäische IAF-Konferenz, die wir in Bad Honnef bei Bonn ausgestaltet haben. Da waren wir Gastgeber und Ausrichter. Und so ist es gekommen, jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, dass wir dann die Chance hatten, dieses Facilitation-Know-how, die Methoden, die Haltungen, die Praktiken in Lernlandkarten, dann kam das Visualisierung dazu mit dem ersten Bicablo, das Trainerwörterbuch der Bildsprache. So hat sich das entwickelt, dass wir uns einfach als mehr verstanden haben als Berater, die ja Tagewerke ableisten, ne? Also kamen Produkte dazu, da kamen die eigenen Trainings dazu und dann eben das dritte Standbein waren dann eben die Beratungsaufträge.
Gut, das ist jetzt die Form, die Organisationsform, die ihr gewählt habt, aufgrund auch nochmal dieses Zusammenseins, Roswitha und du, wie ihr gleich gute Partner wart, um sowas machen zu können. Du hast ein paar, also es gibt keine Zufälle für mich, trotzdem sagt man das, aber es gibt Gelegenheiten und dann kommt eben Neuland auf einen zu und auf einmal hat man noch so ein Rahmenwerk, man hat dann Ansprüche und dann sagt man tut das einfach und dann entwickelt sich das so. Aber ich merke gerade, während ich dir zuhöre, kriege ich schon noch mal ja so eine Neugierde. Das kommt ja trotzdem noch aus etwas anderem hervor. Und so viel darf ich ja auch vorausgreifen, weil ich meine, euer Buch kann eh jeder lesen und man kann sicherlich auch heutzutage im Netz einiges finden. Das ist ja nicht einfach nur so eine Berufsfindung. Ich glaube, bei dir ist es etwas, das hat was mit einem eigenen Purpose, mit einer eigenen Ausrichtung, mit einem Anspruch zu tun. Dieses Wort, was sehr unscharf ist, was mir dann aber immer einfällt, ist das Wort ganzheitlich, holistisch. Vielleicht passt das gar nicht, aber etwas ist, es hat sehr viel mit dir zu tun, dass du diese Profession des Zusammenbringens von Menschen in der Kommunikation, damit sie Dinge gemeinsam erreichen oder entwickeln können, die sie vielleicht sogar vorher für unmöglich gehalten haben oder die sie gar nicht sehen konnten, dass das so dein Inneres geworden ist, was du dann später in deinem Unternehmertum, dem hast du einen Ausdruck gegeben, aber es ist ja mehr, es ist ja du. Darf ich dich da noch ein bisschen nachfragen, dass du das noch mal etwas veröffentlicht? Was ist das in dir gewesen, dass es dazu kam?
Ja, das ist tatsächlich sehr persönlich. Ich war, bevor ich in die organisationale Ecke gegangen bin mit Beratung und Entwicklung und Facilitation, war ich in der Werbung, hatte quasi für große Konzerne zu tun. Die waren aber an inhaltlichen Strategieentwicklungen, zumindest natürlich auch nicht bei einer Werbeagentur richtig aufgehoben. Und du hast damals nur für die Displayseite, ja, für die Schauseite irgendwelche Pappen produziert. Das waren so die frühen 90er Jahre. Und als junger Mann stellt man sich da schon mal die Frage, will ich das eigentlich mein ganzes Leben lang machen? Und bin dann bewusst, und das war eine richtige Abbruchsentscheidung, weil ich habe mich erstmal wirtschaftlich verschlechtert, aber ich bin dann in eine Social Marketing Agentur gegangen, die sozusagen mehr mit den Menschen arbeitet und eher nicht für Produkte, sondern für gesellschaftspolitische Produkte, also Aufklärungs- und Informationskampagnen arbeitet. Und da bin ich mit einem ganz anderen Klientel zusammengekommen. Da habe ich gemerkt, die reden ja miteinander. Da geht es nicht um Pappen und bunte Bildchen, sondern geht es um Entwicklung. Und das war ein Momentum. Und der andere, du erinnerst dich, damals gab es sowas wie Großgruppenformate noch nicht so. Da wurde aber viel von runden Tischen gesprochen. Wir müssen mehr an einen runden Tisch. Und dieser Abkehr vom Direktiven und Autoritären, mit dem ich auch als junger Mensch natürlich meine Erfahrungen gehabt habe, war für mich eine Triebfeder zu gucken, können wir miteinander nicht schlauer werden? Und da kam dann, ne, die Dialogphilosophie, David Bohm und Annahmen in der Schwebe halten. Ich habe immer schon gesagt, wir sind, wenn wir nur noch Reizreaktionsmaschinen sind, das ist ja heute auch wieder ganz aktuell oder es geht ja nie aus, fällt ja nie aus der Zeit, dann können wir diese Zivilisation, in der wir leben, einfach nicht gut miteinander entwickeln. Und da war Facilitation ein Riesenuniversum, wo man überhaupt erstmal das eigene Denken erkundet hat, seine persönlichen Lösungsideen zurückgehalten hat, den Raum geöffnet hat, mehr zugehört hat, ganz andere Zuschreibung oder Beziehungsangebote einander gemacht habt. Und dann wurde das gefüllt mit so Begriffen wie kollektive Intelligenz, Suchbewegung, Intentions- und Willensbildung oder psychologisch Biases. Ja, auf welcher Basis treffen wir überhaupt Entscheidungen oder sind wir uns blinden Flecken bewusst, sowohl individuell auch als auch systemisch organisational? Also es war ein Riesen und ist bis heute ein Riesen Feld, ne, ein Universum, das einem, glaube ich, schon Wege zeigt, gemeinsam miteinander schlauer zu werden und gute Entscheidungen zu treffen.
Also das möchte ich aufgreifen, gemeinsam miteinander schlauer werden und gute Entscheidungen zu treffen. Das ist ein Erlebnis, was ich sehr gut teilen kann, weil das ist etwas, wenn du das erlebst mit Menschen, wo viele denken, das ist auch selbstverständlich, aber dann merkst du, da wird etwas möglich. Und ich, auch wenn wir jetzt drüber sprechen, ich sag's bewusst, weil es gibt Menschen, die hängen das schon in einer Ecke von Esoterik. Das hat ja nichts damit zu tun, sondern es ist ein tiefes Erleben der Gemeinsamkeit, die du mit Menschen hast, in Druck, manchmal auch in einer Zielorientierung, du musst ein Ergebnis generieren oder einfach in einer Hilflosigkeit eine Lösung zu suchen. Und dann merkst du, da ist etwas möglich und es ist auch ein Gefühl von Gemeinschaft, aber es bedarf eines Prozesses. Und wenn du derjenige, du meine ich jetzt allgemein gesprochen, der bist, der diesen Prozess unterstützen kannst, dann trägst du einen Beitrag, also du schaffst etwas, ohne selbst in irgendeiner Expertise zur Sache selbst sein zu müssen, die dort ist. Ich glaube, die Zeit, die du da beschreibst, ich habe das ja noch etwas eher erlebt, da wurde auch Beratung begleiten sehr stark als ein Wissenstransfer, also die Fachberatung, die ja allgegenwärtig ist, beschrieben. Du bringst eine Lösung mit oder du gibst Anlässe dafür, sie zu finden, aber nicht, dass du in dieser Neutralität, wo Prozess und Inhalt völlig zweierlei Dinge sind, sehr, sehr viel beitragen kannst, sogar mehr beitragen kannst, als wenn du ein hochprofessioneller Experte, eine Expertin wärst für irgendetwas, was im Grunde dann im Moment vielleicht sogar mehr desselben ist. Also wenn ich das jetzt so beschreibe, muss ich auch sagen, das ist auch wie mein eigenes Credo, warum ich Facilitation für wichtig erachte, und es ist ja immer so im eigenen Leben, sich selbst dann auch wahrnimmt als jemand, der einen wichtigen Beitrag leistet. Und das gibt eine Energie, auch durch vielen schweren Situationen auszuhalten. Wenn du das so hörst, ich sehe dich nicken, ne, das sehen unsere nicht, das kannst du scheinbar nachvollziehen.
Ja, absolut. Also ich sehe es sozusagen als eine, ja, gar nicht, es ist quasi alternativlos, dass wir unser eigenes Denken und unsere eigenen Lösungsideen zur Disposition stellen und sagen, natürlich habe ich auch eine Expertise oder ne, der Vorstand oder wie auch immer, die Top-Führungskräfte, die etablierten Machtzentren dieser Welt, natürlich haben die eine Expertise. Und zugleich leben wir ja in einer sehr volatilen, komplexen, sich permanent beschleunigenden, hochvernetzten Welt. Da können wir nicht das mit Einzelhirnentscheidungen regeln, also zumindest nicht immer und immer weniger. Und da ist es einfach sehr ratsam, so eine Etikette sich anzugewöhnen, seine eigenen Lösungsideen und die Impulse für mögliche Anlässe, die man gesehen hat, erstmal in die Mitte zu legen und zu sagen, das ist das, was ich gerade denke und wahrgenommen habe. Und wie ist es denn mit euch? Was ist bei euch? Also this or something better, sagen die Amerikaner. Das ist ein Paradigmenwechsel auch in der Führung. Ist eine Führungskraft, ein Entscheider, eine Entscheiderin in der Lage, diesen Satz zu sagen? Oder hat sie eine Selbstzuschreibung, dass alle Lösungen von ihm oder ihr kommen müssten? Ja, und das ist halt ja mehr und mehr heute nicht mehr so ganz hilfreich in den meisten komplexen Umfeldern. Deswegen sagt ja der John Naisbitt, die Führungskraft der Zukunft ist ein Facilitator. Also es ist eine Person, die genau diese Prozesskompetenz braucht, zu wissen, wann muss ich quasi einen Einzelentscheid treffen und wann muss ich die Dinge über Co-Kreation regeln.
Und das ist, ich nenne das die Meta-Entscheidung. Also es ist ja nach wie vor, hast du ja die Wahl, also du musst die Wahl haben. Das gibt ja auch Situationen, wo die Einzelentscheidung oder die Expertise sogar das Beste sein kann. Das ist jetzt ja nicht eine Ideologie, aber das ist die Öffnung, dass es da unterschiedliche Wege gibt. Ich möchte gerne noch etwas hinzufügen, weil du gerade das so beschrieben hast, wie du ja sogar damals deine Anstellung einer Firma verändert hast. Du hast sogar einen Nachteil, auch einen finanziellen Nachteil auf dich genommen. Ich habe da auch so ein Erlebnis, und zwar, ich habe ja Musikgeschichte und Erziehungsgesellschaftswissenschaften studiert und habe aber nach meinem Studium gemerkt, nach dem Staatsexamen, du willst kein Lehrer werden. Und mein Bruder, der damals Hochschullehrer für Organisationsentwicklung in Klagenfurt war und Unternehmensberater, nahm mich mit zu einem Workshop nach Linz für ein Managementteam, so 12 Leute eines Mittelständlers als Assistent. Ich hatte ja keine Ahnung. Und für mich war das, ich habe erlebt, diese 2 Tage, wie diese Menschen auf einmal zusammengearbeitet haben. Ich musste also alle Vorurteile, die ich in der Zeit hatte über Management und Kapitalismus und sonst was, über Bord werfen und merkte einfach, das ist ja unglaublich, in welcher Kreativität die kämpfen, Lösungen zu finden und wie wichtig ist, dass sie dieses Setting des Workshops, ich würde es auch lieber Format nennen als Workshops eben, Teamentwicklung, Strategietagungsworkshop erleben, weil dadurch tun sie auf einmal Sachen, die sie alleine nie tun würden und schon gar nicht in ihren automatischen Firmenprozessen und Strukturen. Und damit möchte ich es aber auch nutzen für eine Weiterführung unseres Gespräches, denn damals war ich naiv, heute kann ich das so auseinanderhalten. Es war eben eine bestimmte Form, es war ein Workshop, 12 Leute. Mein Bruder war damals sicher nicht gleich nur Moderator, er war auch ganz klar ein OE-Guru, das heißt, er hatte sehr viel zu sagen zum Thema Organisation dergleichen. Das war eine Mischung früher. Ich glaube, da ist halt auch sehr viel Lernen stattgefunden, dass die Differenzierung dieser Rollen stattfindet. Und dann habt ihr, du hast es vorher gesagt, ihr seid eingestiegen mehr über diese Großgruppenformate. Ich habe die auch 2001 zum ersten Mal kennengelernt, da habe ich eine große Weiterbildung, das ging über die Uni Kassel hier, über Professor Buro. Und da habe ich dann Open Space und Zukunftskonferenz und das Ganze, sind wir einfach mal in einem Jahr durchgegangen, haben das alles gemacht. Vorher gab es für mich aus meiner Geschichte immer diesen Workshop. Sehr viel Neuland, ne? Metaplanieren, Moderationsgarten, Teamentwicklung, Strategie-Workshop. Selbst eine Gruppe mit 18 Leuten wurde noch Team und Workshop genannt, wo es für mich schon eine Großgruppe ist. Sag doch mal bitte etwas zu den Unterscheidungen, die du siehst, weil ich gehe davon aus, ihr macht ja nicht nur Großgruppen. Also wenn ich zu dir käme als irgendjemand, ein Klient, würde sagen, ja, ich würde erstmal hier mit 3, 4 Leuten anders arbeiten als zusammen, würdest du ja diesen Auftrag nicht zurückweisen und zu mir sagen, ja, komm erstmal, wenn du 30 Leute mitbringst. Also wie schichtest du die Formate, die verschiedenen Herangehensweisen, wo du gerade bist, wie benennst du das? Wie ist das für dich sortiert, organisiert oder ist es alles fließend, dass du das nochmal erläuterst?
Ja, das kann man vielleicht tatsächlich auf Basis einer recht einfachen Formel runterbrechen, um das jetzt hier auch im Audioformat verstehbar zu machen. Man kann sich doch bei jedem Anlass, den man vor sich findet, ja, wenn der Klient sagt, wir müssen da was tun, kann man sich doch immer die Frage stellen, wer hat eine spezifische Sichtweise auf das Thema? Wer hat vielleicht auch eine Expertise oder Informationen zur Sache, die wir nicht außen vor lassen dürfen? Und wer wird vor allen Dingen auch von den Auswirkungen, wenn wir hier was ändern sollten, betroffen sein? Ja, dazu gibt es die sogenannte R-In-Formel von Weisbord und Janov, die damals schon gesagt haben, who has to be in the group, also R-In, ne, in der Gruppe. Und da spielen halt diese Themen auch die Authority, also die Autorität der Primärklient eine Rolle. Und wenn man in einem Kontraktgespräch erkennt, wir brauchen jetzt aber im Moment noch nicht das gesamte relevante System zu engagieren, wir möchten das sozusagen minimalinvasiv machen, dann kann man das ja alles besprechen, dann würde man die Systemgrenzen quasi ausloten und sagen, wer würde denn im ersten Schritt schon mal Entscheidungsfähigkeit herstellen müssen? Und dann bist du nicht bei einer Großgruppe. Dann bist du, ne, bei einem kleinen Workshop, wie du gerade sagst, oder bei einer Art von Beratung im kleineren Kreis. Ich möchte jetzt das Wort Coaching nicht aussprechen, weil das zu viele persönliche Anteile dann hat, sondern wirklich eine organisationskluge Beratung über die Hebel, die man jetzt im Moment vielleicht betätigen muss, auch aus zeitlichen Gründen, und irgendwelche Suchbewegungen, die man dann später oder im Verlauf mit dem größeren gesamten System unternimmt. Also da ist die Skala zwischen ich arbeite mit einer Person oder arbeite mit 500 Personen ist tatsächlich fließend. Weil wir sagen, letzter Satz dazu auch immer, wie die Methode heißt oder wie das Format heißt, das spielt ja keine Rolle. Deswegen sollte der Klient uns nicht rufen, ich will mal einen Open Space machen, ne? Mhm. Sondern wir fragen natürlich immer, was ist denn deine Intention? Welche Konversation muss denn stattfinden? Und wie man das dann technisch, methodisch umsetzt, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt.
Also da würde ich gerne noch etwas hinzufügen als Begrifflichkeit, die ich gerne mit diskutieren würde. Also erstmal möchte ich dir zustimmen, das sowieso. Aber du hast gerade das Thema Coaching angesprochen. Ich sage da, das ist das Setting der Dyade zu zweit. Und dann hat Coaching noch eine eigene Definition. Aber ich mache eine Gesprächsführung, die ist zu zweit. Und wenn ich sie dann in dem Selbstverständnis eines Coaches mache, was ich ja nun viel mache, wo ich auch sage, okay, das sollte auch psychologisch fundiertes Coaching sein, was ist es gerade, was geht es um die Organisationsrolle, dann ist es für mich nicht Facilitation, weil ich nicht mit der Komplexität des Kommunikationsprozesses umgehen muss, die spätestens zu dritt anfängt. Im Coaching könntest du sagen, dass die Triangulierung, da ist ja immer noch was dahinter, also ich muss ja mitdenken, die Organisation, Organisationsrolle, manchmal auch die Familie, aber ich bin in der direkten Kommunikation, bin ich erstmal in dieser Dyade. Ich merke nämlich auch schon, wenn ich dann in sogenannte Team-Coachings oder in Coaching-Situationen komme, wo mir zum Beispiel zwei Geschäftsführerinnen gegenüber sitzen, da fange ich an, Moderator zu werden. Also ich bin gleichzeitig immer neben denen, wo ich dann in den Einzelinterventionen in meiner Coaching-Kompetenz gefragt bin, fange ich an, das kann ich gar nicht mehr anders, zu überlegen, was ist das hier für ein Gesprächsprozess? Wie machst du das, dass du die beiden auch in Schwingen miteinander bringst? Ne? Wie reagieren die aufeinander? Dann wird es immer größer. Ich finde da die Grenze des Scrums sehr gut, dass man sagt, also kann man ja hochrechnen, ab 9, über 9 kann man nicht mit jedem dauernd kommunizieren. Also vielmehr hat das Team und der Workshop fast schon mit 9 auf, okay, mit 12, es gibt auch 14, 16, aber wenn ich es ganz nehme, so jetzt nochmal als jemand, der sagt, ich nehme es jetzt ganz eng als Experte, fange ich an spätestens ab. Aller spätestens ab 16 habe ich für mich innerlich die Großgruppendefinition im Kopf. Also ich arbeite über Strukturen, über Untergruppen. Das fange ich auch schon bei 12 an, weil das wird dann auch einfach ineffektiv, alles im Kreis und immer alles zusammen zu machen. Bis dann zu echten Großgruppen, das nenne ich dann eben auch die Formate, wo man sagt, okay, jetzt kommt zur Methodik, jetzt machst du Open Space, jetzt machst du Zukunftskonferenz, jetzt machst du World Coffee, ne? Ihr habt ja die, ich glaube, Big Five nennt ihr sie, ne, in eurem Buch.
Die glorreichen 7. Es sind sogar 7, ja.
Sorry, ja, genau. Finde ich auch sehr überzeugend.
Nach dem gleichnamigen.
Ja, genau. Ist sehr, sehr schönes Bild. Und das ist ja aber auch das, wo man sagt, dass vieles davon ist relativ bekannt. Das erlebt man sozusagen im Vorbeigehen. Ja, komm, wir machen ein World Café, wir machen Open Space. Egal, ob sie es gut machen oder nicht. Aber das nennt man dann so und nimmt so ein paar Elemente raus. Und dann gibt es ja das völlig frei entwickelte, man sagt, wir müssen jetzt irgendeine Form finden, um es möglich zu machen. Aber das ist immer noch, deswegen beschreibe ich das gerade so, also von der Dyade zu den großen Gruppen, ist immer noch eine Art von der Gesprächsführung bis in die Moderation. Also du gestaltest diesen Prozess und dein Handwerk oder auch deine Kunst, wie ihr das nennt, ist, dass du diesen Event, diese Situation gut managst, begleitet, moderierst. Das ist noch nicht per se Organisationsentwicklung oder ein Entwicklungsprozess. Das ist einfach, jetzt mag ich gar nicht Workshop oder so sagen, es ist einfach ein Event. Und jetzt geht ihr ja noch einen Schritt weiter. Ihr sagt, ja, und ich schätze, so habt ihr angefangen und dann ist es mehr geworden. Bitte erzähl doch nochmal was dazu. Wie ist das gekommen und was habt ihr angefangen für Unterscheidungen zu treffen?
Ja, was da kann ich ganz gut ansetzen, was du gerade beschreibst, ist ja, wo du sagst, Event und Workshop, das ist ja, und nicht Organisation, ist Gestaltung, das ist ja Interaktionsgestaltung. Also, ne, das ist sozusagen, wo Facilitation, denke ich, auch in erster Linie herkommt. Da gibt es das, kann man auf der Psyche was machen, da kann man was im sozialen System Team und Gruppe machen, aber man macht das ja immer im Kontext Organisation, also landet man auch irgendwann bei organisationalen Fragestellungen. Und egal mit welchen Formaten ich kollektive Intelligenz sozusagen nutzen will, ja, brauche ich ja am Ende immer irgendeine Heuristik, irgendein Schema, mit dem ich auf Wirklichkeit gucke, eine Brille oder Landkarten, mit denen ich dann bestimmte Fragen überhaupt erstmal beantworten kann, weil nur große Gruppen von Menschen in einen Raum zu tun und sie interagieren zu lassen, ist ja nichts genug. Die Frage ist ja, wozu oder wofür, wo wollen wir denn hin und welche Heuristiken brauchen die? Und wenn ich jetzt Heuristiken sage oder Landkarten, dann sind das eben natürlich meistens systemische, systemtheoretische oder auch organisationssoziologische, weil nur dadurch wird ja, es gibt ja auch kollektive Dummheit. Man kann ganz viel wunderbar kollektiv machen, aber wie entsteht auch eine Entscheidungsfähigkeit mit Massen, also mit 500 Leuten? Und da muss ich nicht über Entscheidungsverfahren reden wie Five to Fold, sondern da muss ich über ganz andere Heuristiken reden. Wo gucke ich denn überhaupt hin und was gibt es denn überhaupt zu entscheiden? Und so gibt sich dann Interaktionsgestaltung und kluges Organisationsdesign geben sich die Hand.
Kluges Organisationsdesign und geben sich die Hand.
Und Interaktionsgestaltung.
Ja. Mhm. Kannst du diesen Satz bitte nochmal etwas vertiefend erläutern, differenzieren? Weil ich glaube, der ist sehr zentral für dich.
Ja, vielleicht mit einfacheren Worten. Ich kann ja an der Organisation arbeiten oder in der Organisation. Und wenn ich jetzt sage, ich arbeite an der Organisation immer nur in Kleinstformaten, ja, immer nur auf der Top-Führungsebene, weil die für die Formal, das ist ja eine Grundannahme, die kann man ja haben, ja, weil die für die Formalstruktur oder für die Verhältnisse unserer grundsätzlichen Regeln und Entscheidungen, die wir hier treffen, zuständig sind, dann kann man das machen. Es gibt aber immer mehr Organisationen, die sagen, wir wollen auch bei solchen Fragestellungen, Stichwort partizipative Strategieentwicklung, wollen wir eben das gesamte relevante System auch mit einbeziehen. Und nicht nur als Sounding Board, als Feedbackgeber, sondern wirklich als Mitdenker und Mitgestalter. Das ist halt ein anderes Beziehungsangebot. Ja, ich frage Sie in Ihrer Expertise an. Und dann arbeite ich halt eben auch mit Kollektiven und größeren Gruppen an der Verfasstheit einer Organisation. Und das macht man dann aber wieder nicht irgendwie. Na, das hat ein Kunde jetzt gerade so letztens so schön formuliert. Ich kann nicht einfach 20 Leute in einen Raum schubsen und dann darauf hoffen, dass da irgendwas Gutes passiert, sondern dann hilft mir wieder das Facilitative, nämlich das Handwerk der Interaktionsgestaltung, damit ich eben diese wichtigen organisationalen Gestaltungsfragen ja entscheiden kann, entscheidbar machen kann.
Das Facilitative, das ist ja, wenn man das übersetzt als Wort, oder das Ermöglichende. Also es gibt jemand, eine Profession, die ermöglicht, aus dieser vielleicht kollektiven Dummheit eine kollektive Weisheit zu machen. Das nochmal eine vertiefende Frage. Was ist das in der Essenz? Was ist das für dich?
Also wenn man da zum Beispiel hypnosystemisch nach Gunther Schmidt drauf guckt, haben wir ja verschiedene Seiten in uns, verschiedene Persönlichkeitsanteile. Und die Frage ist ja immer, welche kann ich gut gebrauchen bei kooperativen Verfahrensweisen? Und die Interaktionsgestaltung oder wie gesagt, das Facilitative, das möglich machen, macht es halt möglich, Wirklichkeiten zu konstruieren im Workshop-Raum, im Meeting-Raum, in der Veranstaltungshalle, dass sich Menschen mit den besten Seiten oder den zieldienlichsten Seiten ihrer selbst zeigen, aufgrund der Vorgehensweise. Und das ist dann diese Interaktion und das facilitative Handwerk. Ja, dass sozusagen auch da quasi Verhältnisse geschaffen werden, dass Menschen informiert sind, wie sie jetzt hier am besten teilnehmen. Natürlich funktioniert das nicht immer und es gibt auch Menschen, die folgen nicht dieser Situation. Das wird dann wieder, ist dann wieder eine Frage, wie man mit Störungen umgeht in Gruppen. Das ist dann ein Seitenast. Aber im Grunde genommen informieren doch alle Methoden, was jetzt hier bezweckt ist, welche Intention verfolgt wird und mit welchem Anteil meiner selbst ich hier mich kooperativ am besten beteiligen kann. Das ist die Leistung von Methoden.
Was ich bei dir raushöre, ist, dass die Auseinandersetzung führst du auch sehr stark. Also du bist nicht auf der rein methodischen Ebene, wie man über welche Verfahren, Vorgehensweisen, Methoden, Visualisierung diese Prozesse führen kann, begleiten kann, sondern auch die Auseinandersetzung mit dem, was dort, du hast den Begriff systemisch genannt, du hast hypnotherapeutisch genannt, also dieses, was im Menschen, in der Sozialpsychologie, aber auch Individualpsychologie, was da passiert, was du als Begleiter nur hypothetisch sehen kannst, vermuten kannst, aber du versuchst, Zugänge zu kriegen und die wieder in ein Gefäß oder eine Form methodisch zu gießen, das letztendlich beachtet zu haben und abholen zu können.
Genau, man kann da nicht reingreifen, sondern oder steuern. Man kann vielleicht antizipieren und hat natürlich auch ein gewisses Erfahrungswissen, wie die Erfahrung mit dem Menschlichen, ich formuliere das jetzt mal bewusst so, möglichst zieldienlich für den jeweiligen Zweck und den jeweiligen Kontext eben ja, gesteuert oder eingeladen werden kann, gebahnt werden kann. Ja, also Bahnungen finden da, glaube ich, tatsächlich statt, je nachdem, wie man Menschen einlädt, wie sie in den Raum kommen, wie die Klarheit des Tages, die Intention, das Ziel kommuniziert sind, wie man überhaupt spricht, ja, wie man die Menschen anspricht, wer zuerst spricht, welche Worte, jedes Wort hat eine energetische Ladung. Also da kann man ganz viel antizipieren und auch aus seinem Erfahrungswissen schöpfen, wie Menschen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit darauf reagieren und dementsprechend kann man Kontexte eben wie ein Architekt zur Verfügung stellen und dann muss man natürlich neugierig bleiben, ne, was die Menschen dann damit machen. Deswegen ist aber vielleicht Erfahrung auch ein ganz guter Wert.
Du hast gerade ein sehr schönes Bild, wie ein Architekt die Räume zur Verfügung stellen. Und damit komme ich zum nächsten Schritt. Ich spreche auch in Organisationsentwicklung oder Organisationsberatung, nenne ich es ja, weil Organisationsentwicklung ist für mich nochmal etwas anderes. Also dem Anspruch der Profession der Organisationsberatung spreche ich auch gerne über Architektur. Und mit Architektur meine ich die Gestaltung auf unterschiedlichen Ebenen eines Veränderungsprozesses, wo eben der Workshop, die Großgruppe, das Interview, die Einzelgespräche, das Mailing, ne, die Infokampagne, der Umzug, also das ist ja völlig viel, alles dazugehört, nur es sollte in einer Rückbezüglichkeit so gestaltet sein, dass es miteinander Sinn macht, um das Bild zu machen. Eine gute Architektur ist ja nicht die Gestaltung von einzelnen Räumen oder eines Gebäudes, sondern dass die Funktionalität der Räume mit der Ästhetik, mit den Widersprüchlichkeiten, auch bautechnisch, innen, außen, so in Einklang gebracht werden können, dass es dann wirklich etwas ist, was als Ganzes ein gutes Haus ist. Und so ein Prozess muss ja als Ganzes durchgängig sein. Wie weit geht eure Beratung da? Also wie weit seid ihr auch Experten für so eine Architektur eines Prozesses über eine Zeitachse? Ist es etwas sehr Iteratives? Habt ihr einen Plan? Habt ihr eine Vorstellung? Habt ihr bestimmte Elemente, die ihr präferiert? Wie baut ihr das auf?
Also wir haben tatsächlich auch in unserem Buch einen Facilitation Flow, also als grundlegenden Phasenplan, der natürlich in mehreren Iterationen sich ergibt, mal für alle die eben solche Ablaufprogramme auch brauchen, beschrieben. Und zugleich ist ja das Wesen des prozessorientierten Vorgehens, dass man erst hinterher weiß, was man entscheiden kann, wenn man vorher erlebt hat, was denn passiert ist. Also von daher zu gucken, wie Menschen mit diesen vorbereiteten Räumen umgehen. Da gibt es vielleicht noch mal eine interessante Unterscheidung. Wenn du solche Räume, weil wir gerade bei dem Thema Architektur waren oder meinetwegen auch Prozessarchitektur, dann kann man das ja wiederum mit sich selber ausmachen im Sinne eines Künstlers, ja, der ein Gemälde ne, an die Wand bringt, das wäre dann wenig facilitativ, das wäre meinetwegen künstlerisch, hat aber auch einen direktiven Moment. Auch diese Räume dieser Prozessarchitektur mit vielen gemeinsam zu entwickeln und nicht, ich habe euch, ne, nicht nach dem Motto, ich habe euch hier mal was mitgebracht, also nicht im Sinne eines sozialen Experiments. Das ist mir wichtig zu unterscheiden und das Prinzip dazu heißt Partizipation zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Das heißt, wir sitzen nicht als Facilitator am heimischen Schreibtisch und denken uns eine Agenda aus und gucken dann mal, wie die funktioniert, sondern wir sind an der Stelle schon im Beteiligungsprozess, dass wir diese Agenda, diese Räume, diese Prozessarchitektur im Großen wie im Kleinen, weil du es angesprochen hast, mit dem relevanten System, also mit den relevanten Stakeholdern, gemeinsam machen. Und das ist viel mehr als nur Arbeitserleichterung, ne? Das ist natürlich ein ganz anderes Beziehungsangebot, jemand in seiner Expertise anzufragen und es auch klar zu machen, es ist nicht mein Prozess, es ist euer Prozess. Und wenn nichts dazwischen kommt, bin ich dann auch dabei. Also ich überspitze das bewusst so, weil wir nicht die verlängerte Werkbank oder missverständlich Projektleitung machen, sondern wirklich in der Beratungsexpertise sagen, wenn du mit kollektiver Intelligenz arbeiten willst, wie früh könntest du denn du da schon mit anfangen und wofür ist das auch gut? Und wenn Kunden wollen und dafür offen sind und die Zeit zur Verfügung stellen, weil du es auch gefragt hast, geht diese Beratung und Begleitung bis ins letzte Detail, wie man zum Beispiel die Einladung formuliert, mit der Menschen eingeladen werden und welche Worte da fallen müssen und welche auch besser nicht. Also das geht bis in diese sprachliche Beratung rein, wenn denn dafür Raum ist und wenn das gewünscht ist.
Also das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich habe auch schon Einladungen geschrieben, also Entwürfe gemacht und abgestimmt, wo es mir auch sehr wichtig war für den Erfolg der Veranstaltung, dass schon das Anschreiben im E-Mail, dass das überdacht, überlegt ist. Nicht, dass ich es schreibe und man es eins zu eins übernimmt, aber wo ich gesagt habe, lassen Sie uns das diskutieren. Jedes Wort hat eine Implikation und es präjudiziert etwas für den Workshop, wie wir starten. Es ist nicht einfach nur irgendeine Einladung. Es ist eine Intervention dieser Einladung, wie alles. Wer darf teilnehmen? Wo findet er statt? Das Ganze eben. Holger, ich möchte noch einmal diese verschiedenen, ich nenne sie Kompetenzfelder, auffächern und mit dir diskutieren, wie du die einschätzt. Also wenn ich dir zuhöre, gerade zum Thema Facilitation, geht es mir so, ich kann dem sehr zustimmen. Ich glaube, ich habe für alles auch eine Vorstellung, aber natürlich habe ich als Freelancer nicht diese Durchdringung, die ihr als Team, als Unternehmensberatung, um es jetzt mal so zu nennen, machen konntet, sondern du musst ja immer, du hast so einen Metablick und manche Sachen kannst du sehr gut, da gehst du sehr tief rein, andere, da empfiehlst du sogar, das mit jemand anders weiterzumachen oder es findet vielleicht auch einfach nicht so statt. Für mich gibt es im Prinzip vier Kernkompetenzen in der Organisationsberatung. Ich spreche jetzt da nicht von Facilitation, sondern von Organisationsberatung. Das erste ist, das haben wir umschrieben, Coaching. Ich bin ja persönlich auch stark einfach Coach, wo diese psychologische Fundiertheit hinzugehört. Und trotzdem weiß ich, dass das eine Kompetenz ist, die, wenn ich in die Rolle des Facilitators bin, sehr stark hineinspielt, weil alleine die Fokussierung eines Workshops, einer Veranstaltung ist oft, bei mir zumindest, sehr lange vorher schon eine Phase des genauen Coachings, was ist überhaupt mein Anliegen und in welchem Kontext steht das das? Aber das heißt Coaching, Facilitation. Das nächste ist, hast du schon angesprochen, es ist eine Art von Projektmanagement, aber nicht als Interimsmanagement. Aber ich finde, passt sehr schön auch das Thema agiles Projektmanagement. Du leitest an, wie man diesen Prozess führen kann, dass es zum Beispiel zu diesen Entscheidungs-, Beteiligungs-, Entscheidungs-, Formatentscheidungen kommt. Da moderierst du eigentlich einen Prozess, aber diesen Prozess machst du auch, also ich mache es jedenfalls so, deswegen habe ich dann nochmal irgendwann meinen Scrum Master gemacht. Ich finde dieses Thema, die Übertragung aus dem agilen Projektmanagement sehr schön. Und da bin ich für meine Klienten also auch in dieser Definition eine Art von Projektmanagement Berater, weil die sich für solche Change-Prozesse das noch nie in diesem Blickfeld so angeguckt haben, sondern an Projekte denken die immer an irgendwelche Business-Projekte. Ich bin aber auch Experte. Experte meine ich mit, ich halte es für sehr wichtig und mir geht es so, wo ich in Expertengespräche gehe zum Thema Organisationstheorie. Also wirklich, du hast Unternehmen, die sind 20 Jahre alt, die sind auf 150, 200 gewachsen. Die haben sich immer irgendwie differenziert und jetzt sitzen die aber zum ersten Mal und sagen, wir müssen mal richtig über uns nachdenken und zwar strukturell. Und dann merkst du, funktionale Organisation, divisionale Organisation, Matrixorganisation, ne, Wertstromorganisation, du kommst an diesen Dingen vorbei, die ich, denn das ist mir die betriebswirtschaftliche Organisationslehre, wo ich auch gar nicht viel systemisch argumentiere, sondern wo ich wirklich anfange, Know-how-Transfer zu leisten, zu diskutieren oder Anlass zu geben, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich fühle mich auch als jemand, der sich mit dem Thema Organisation stark auseinandersetzt. Projektmanagement habe ich schon genannt. Und jetzt kommt noch sozusagen das fünfte da drauf, also ein Erwartungsmanagement. Also wenn ich diese vier Rollen, Coaching, Facilitation, Fachexpertise, Projektmanagement, da muss ich ja sehr aufpassen, dass es nicht falsch verstanden wird. Und wie gehe ich mit dem Oszillieren dieser vier Rollen um? Und wie tief bin ich auch selbst wieder professionell in diesen Rollen? Und das muss ich als Gesamtes managen. Und dann bin ich für mich, und das wäre mein Anspruch, dann bin ich Organisationsberater, indem ich diese Perspektiven mitdenke. Damit meine ich nicht, dass ich sie alle bis zum CZ beherrsche. Also Beispiel ist bei euch, gewisse Großorganisationen, Events würde ich nie machen. Da wäre ich immer derjenige, der sagen würde, bitte ruft mal bei Kommunikationslotsen an und lasst mit denen das mal vertiefend machen, weil mit mir kriegt er da einfach einen schlechten Job. So, ne? Das musst du ja können. Aber wenn du dir diese vier beziehungsweise fünf Dimensionen anguckst und das gerade so von mir hörst, was löst es bei dir aus? Wie denkst du darüber?
Naja, wenn man diesen Beruf als Berufung und Passion macht, und ne, wenn man es über 30 Jahre lang macht, da kommt man an vielen Dingen vorbei und dann kannst du das nicht nur handwerklich betrachten, ne, dann ist das keine Moderationsschule, sondern dann ist das, wenn ich an die Dinge denke, die allein bei mir vorbeigekommen sind und dann noch im ganzen Team, dann da ist da alles dabei, von Mediation über Supervision, Coaching bis hin zu Traumaarbeit, ja, Gestalt, also alle Zweige und Pioniere dieser Arbeit. Wir haben da so, letzten Endes stehen wir ja alle auf den Schultern von Riesen, die diese Arbeit geplaniert haben oder hervorgebracht haben. Und die wiederum verschränken sich auch noch alle miteinander. Ne? Man sieht teilweise ähnliche Begriffe in unterschiedlichen Disziplinen. Von daher denke ich, ja, du bist mehr als einer, der nur das Gespräch am Laufen hält und für, wie wir es gerade gesagt haben, architektonisch, prozessarchitektonisch die richtigen Fragen zur richtigen Zeit stellt. Wir machen, glaube ich, fast 80% Kapazitätsaufbau überhaupt zu organisationalen Themen, weil die Klienten mehr Interesse auch haben, an welchen Hebeln können wir denn überhaupt gehen, wenn wir denn dann auch mit kollektiver Intelligenz arbeiten. Also von daher ist das ganz viel auch organisationales Wissen, Organisationstheorie. Und was du eben angesprochen hast, das individuelle psychologische, ich glaube, du brauchst ganz naturbedingt, egal aus welchem Zweig du das lernst, eine hohe Resonanz und Empathiefähigkeit einfach für Menschen per se. Die Zwischentöne zu hören, das, was so latent in der Luft liegt, mitzukriegen, feinste Antennen zu haben in der Art und Weise der Ansprache oder wie du angesprochen wirst im ersten Kontaktgespräch, gibt dir ja schon Hinweise darauf, wo gegebenenfalls der Hase im Pfeffer liegt, ne? Also es ist, glaube ich, auch, das macht es auch so spannend. Man geht als Lichtung für Dinge, die sich zeigen können durch die Gegend und gibt den Dingen einen Raum und hat entsprechend, glaube ich, diese, auf diesen ganzen Ebenen zu arbeiten. Ja.
Ja, also das heißt, du, ich höre jetzt bei dir die Botschaft nicht, das ist viel zu viel, Christian, das ist zu wenig spezialisiert, sondern im Grunde bestätigst du mich, dass auch in den Feldern mit unterschiedlicher Tiefe, aber man muss diese Ganzheitlichkeit, die ich gerade versucht habe zu entschreiben über diese vier Dimensionen, die muss man sehen und sich auseinandersetzen, weil dann wird es erst Organisationsberatung.
Ich denke, da ist was dran, ja. Wobei ich den nochmal unterstreichen will, dass man damit nicht zum, das nicht missverstehen sollte, zum heiligen, wie, was weiß ich, Glücksbringer zu werden, der alles weiß, also zum Universalgelehrten, sondern dass Gott sei Dank unsere Klienten ja auch nicht dümmer sind als wir. Und von daher ist auch, wenn man mit dem gesamten relevanten System arbeitet, es auch durch wunderbare Weise immer wieder deutlich wird, wie viel Wissen einfach da ist und dass man auch nutzen kann. Da passt ja auch wieder ein Facilitator-Prinzip dazu. If you don't know what to do, try consulting the group. Ja, wenn du nicht mehr weißt, was du tun sollst, dann frag doch mal die Gruppe. Das wäre vielleicht auch was für Führungskräfte, Führende auf allen Ebenen. Von daher, das nicht als Hybris oder wie auch immer zu betrachten, sondern als einen ganz demütigen Weg. Und ich bin viel öfter derjenige, der sagt, ich weiß gerade auch nicht, was meinen Sie denn? Nicht als wirkliche Beschränkung meiner Kapazität, sondern weil es einfach für mich wichtig ist, den Raum für das offen zu halten, was denn da noch ist.
Also ich hab da ein Wort, das habe ich aber nicht, das habe ich irgendwo gehört, das kam zum Thema Coaching, Supervision, das ist eine Kompetenz des Nichtwissens. Also, und das ist, glaube ich, die Herausforderung für unsere Beratungsprofession, weil im normalen Alltag wird Beratung nach wie vor sehr viel mit Wissenstransfer beschrieben, benannt. Und also damit heißt es auch, dass du eine Lösung mitbringst, ein Wissen, ein Know-how, was wir sicherlich tun, aber nicht in der Sache selbst, sondern wie in der Sache selbst etwas weitergebracht werden kann. Und das ist dann erstmal eine Kompetenz, mit diesem Nichtwissen umzugehen, aber dieses Nichtwissen so zu nutzen, dass es zumindest aus unserer Rolle eine Freiheit ist und gerade die Kompetenz ist und nicht eine Verführung werden darf, darüber die perfekte Lösung bei Hand zu haben, was dem Klientensystem im Moment eine Erleichterung schaffen würde. Aber wir wissen, mittelfristig ist es genau das Gegenteil von Lösung, sondern es ist eben eine scheinbare Lösung. Holger, ich würde noch einen weiteren Schritt mit dir gehen, dann müssen wir ja auch ein bisschen auf die Zeit schauen. Neben diesen vier Professionen, die ich genannt habe, das ist mein Konzept, was ich im Kopf habe, gibt es für mich auch vier Beratungsansätze. Den ersten, der mich ja sehr stark geprägt hat, auch gerade durch meine Zeit bei Mercedes-Benz, ich nenne das im Betriebswirtschaftlichen, das ist der, den du auch sehr schön Kieser-Walgenbach-Organisation nachlesen kannst, einfach wie baut man Organisationen, wie sind Prozesse, wie Strukturen und das ganze Wissen, wo aus einer Rationalität des betriebswirtschaftlichen Organisationen strukturiert werden. Das ist etwas in Verruf geraten, weil das auch sehr normativ genutzt wurde. Also man macht das und dann ist das Problem gelöst und dann läuft das ja und man erfährt zwar täglich, dass es so nicht funktioniert, dann kommt eben aus dem Systemischen die informelle Organisation rein, das Ganze. Aber ich halte es nach wie vor für wichtig, das als eine Grundlage zu haben. Das Zweite ist, die nächste Beratungsperspektive ist die, die du schon öfter erwähnt hast, du hast das Wort systemisch, natürlich klar. Also diese Konstruktion der Wirklichkeit, die man im System schon sehr schön machen kann, die Aufrechterhaltung der Organisation als soziales System über die Rituale, über die Kommunikation und das darüber sehr viel erstmal beobachtbar ist oder die Beobachtung der Beobachtung und die Intervention, also nicht Indizierung sind, sondern Perturbation, um damit das System ins Schwingen zu bringen, dass es eine andere Lösung generiert. Also das zweite wäre der systemische Ansatz. Für mich wäre dann noch ein dritter, der ist relativ wenig en vogue, der ist aber sehr mit dem Systemischen verwandt, das kommt aus der Systemik, das ist der offene Systemansatz, auch osteoffene soziotechnischer ökonomischer Ansatz, da bin ich halt mit groß geworden durch meinen Bruder, der über dieses offene System, was beeinflussbar ist, über die drei Kernprozesse, Aufgabenkernprozess, sozialer Kernprozess und individueller Kernprozess, Input-Output, das ist ein Modell, das ist oft sehr pragmatisch und geht sehr häufig sehr auch einhein mit dem Systemischen. Und dann kommt aber jetzt ein vierter für mich hinzu, das ist der psychodynamische, also die Perspektive, wo du quasi das, was aus der Psychoanalyse kommt, also der Primärangstgedanke auch, ne, der da ist, in die, also die Primäraufgabe, machst du Gruppenarbeit oder Arbeitsgruppe. Ich finde das sehr hilfreich, weil dadurch diese Entindividualisierung, Entmenschlichung, die ja manchmal die Gefahr ist, nicht unbedingt so ist im Systemischen, das reinbringe und diese Irrationalitäten, die aus der Psychologie eher beschreibbar sind, wieder mit reinnimmt. Und damit habe ich jetzt ähnlich wie gerade schon wieder so eine eierlegende Wollmilchsau aufgebaut, aber egal. Es sind für mich vier wichtige Perspektiven. Ich persönlich setze mich mit auseinander und ich merke, ich gehe da auch eklektisch vor in meinen Beratungsprozessen. Je nachdem, wo ich bin, bin ich mehr in einem dieser Ansätze. Auch in den betriebswirtschaftlichen. Dann werde ich halt zum Fachberater. Oder eben in gewissen Situationen, wo ich denke, da bist du jetzt voll in der Psychodynamik. Du musst mit Primärangst umgehen. Du musst mit den daraus sich erschließenden Implikationen umgehen. Und da hilft dir das Systemische auch gar nicht, weil du damit eine gewisse Resonanz gar nicht herstellen kannst. Kannst du auch mal dazu dich nochmal äußern, wie ist da dein Bild zu oder dein Zugang?
Ja, ich glaube, diese Heuristiken hatte ich ja schon angesprochen, die kommen dann zu gegebener Zeit rein, aus welcher Ecke auch immer. Ich versuche oder wir versuchen vor allen Dingen, weil wir ja mit der Regel schon, in der Regel schon auch mit den Menschen arbeiten, die auch von den Veränderungen betroffen sind, also mit dem ganzen relevanten System, mit den repräsentativen Querschnitten oder auch den größeren Querschnitten. Da versuchen wir uns zumindest die Sachen anzuwenden, wenn sie hilfreich sind, als Landkarte, als Brille, mit der man jetzt auf Wirklichkeit drauf gucken kann, mit der man mit Sachen erkennt, die man sonst vielleicht so nicht erkennen würde. Und zugleich versuchen wir, jegliche Form von Psychoedukation runterzufahren auf ein absolutes Minimum. Weil wenn der Klient erstmal verstehen muss, wie du denkst, dann ist da schon eine Hürde drin, die wir einfach gar nicht aufbauen wollen. Von daher einfach ganz praktisch runtergedampft hochkomplexe Theorien und Theoriestücke auf einfache Werkzeuge, so dass das handhabbar ist in der Praxis.
Ja, also das möchte ich auch unterstreichen. Also das sollte ich jetzt nicht so nennen, dass ich da Vorträge zu halte. Mhm. Aber das sind meine Hintergrundfolien, auf denen ich mich dann versuche zu orientieren. Mhm. Jetzt sagst du aber gerade einmal, du hast sogar so edukativ so ein schönes Wort genannt. Das heißt also, man belehrt nicht, man sagt nicht, so kann man das sehen, sondern du versuchst, damit das als Grundlage, Basis seiner Hypothesenbildung zu nehmen, um darüber aufbauen, dann, ich habe das Wort eklektisch gerade reingebracht, deine Intervention so zu setzen, dass du glaubst, das bringt gerade weiters. Trotzdem nochmal meine Frage. Also mir geht das schon manchmal so, dass ich dann für mich, das ist vielleicht was sehr Persönliches, die Auseinandersetzung mit diesen Ansätzen, die bringt mir sehr viel selber, um damit auch in der Selbstreflexion mit gewissen Situationen besser umgehen zu können. Geht dir das ähnlich oder hast du da andere Zugänge, um für dich dann die Basis, das zu finden, dass du im Moment die Position hast für dich, die dir dann die notwendige Sicherheit gibt?
Ja, die Selbstregulation auch gerade als Organisationsberater ist ja eine der Paradedisziplinen. Von daher machen wir das nicht nur für unsere Aufträge und Kunden, sondern tatsächlich all diese Erkundungen für uns selber auch. In dieser ganzen Komplexität nicht verloren zu gehen, sondern dann auch hilfreiche Landkarten zu haben, die nicht die Wahrheit sind, die aber wirklich ganz viel sortieren und Orientierung geben, das machen wir auch, um selber in dieser Komplexität uns gut steuern zu können. Ja, und das ist auch ein Lustfaktor. Es macht auch einfach enorme Freude, diese unglaublich tollen Theorien und Erfahrungen von ganzen Theorieschulen und deren Gebäude ja, erkennen zu lernen. Es erhöht halt, glaube ich, wie du sagst, so die Optionsvielfalt. Wie könnte man denn da jetzt drauf gucken? Und das macht ja dann Berater aus, weil wir beschäftigen uns ja Tag ein, Tag aus mit so Themen. Unsere Klienten beschäftigen sich ja mit ganz anderen Themen. Das hat vielleicht auch einen Mehrwert. Ja.
Ja, das stimmt. Ja, da hast du recht. Ja, nee, da muss man manchmal auch aufpassen. Also da kann man ja auch mal zum Nerd werden, weil mich wirklich, also ich finde Organisation faszinierend und die Prozesse. Jetzt zum Abschluss noch eine vielleicht etwas tiefer gehende Frage auf dich. Man macht ja die Dinge, die man tut, aus unterschiedlichen Gründen. Wir hatten am Anfang schon mal etwas dazu, aber ich möchte noch mal nachfragen. Für mich gibt es Werte. Die sind sehr, für mich ist zum Beispiel Unabhängigkeit ein sehr wichtiger Wert, Autonomie. Es gibt positive Gegenwerte und das will ich jetzt nicht vertiefen, aber daraus entsteht eine Haltung. Und man arbeitet aus einer inneren Mission und man hat aber auch eine Vision, wo man hin will. Und dazu hat man dann gewisse strategische Felder, die man beachtet. Wie würdest du das benennen? Was ist deine Kernmission für das, was du tust, deine innere? Und was wäre die Vision für euch als Kommunikationslotsen, wenn du das irgendwann mal weitergeben, abgeben müsstest oder wolltest?
Also in ganz einfachen Worten, glaube ich, wäre die, was mich zieht und was ja auch am Anfang unseres Gesprächs in meiner Herkunftsgeschichte auftauchte, wie schaffen wir das als Gesellschaft, bessere Entscheidungen zu produzieren? Ja. Und da lande ich ja halt in einer komplexen Welt eben bei dem Thema des Einbezugs von kollektiver Intelligenz. Das ist das, was mich treibt. Man könnte das jetzt auch als Demokratisierung bezeichnen. Organisationen sind der wesentliche Hebel in unserer Gesellschaft, das hinzukriegen. Da gibt es keine anderen Entitäten. Das sind Organisationen. Die sind zugleich hochkomplex, widersprüchlich und paradox und schwer steuerbar. Aber sie sind nun mal das Einzige, was wir haben. Also müssen wir da ran. Und als Vision, wenn ich sage, wir müssen daran, es gibt da ganz viel Handwerkszeug. Man muss das nicht mythifizieren oder sonst wie, aber man kann das wirklich lernen, und kann sich diese Übergriffigkeit von schlecht gemachten Sozialexperimenten, wo Menschen quasi nur auf einer Schauseite einbezogen werden, wo aber vielleicht gar nicht wirklich Interesse ist, von denen zu lernen. Das sind schwierige Beziehungsangebote, die auch zum Teil die Integrität von Organisationen zerstören. Ich sage immer, das kann man machen, muss man aber nicht. Ja, von daher wäre die Vision, dass das Wissen von Dialog und beteiligungsorientierten Transformationsprozessen einfach bekannter wird, weil wir sind immer noch nur ein Geheimtipp und immer noch ist ganz viel davon komplett kontraintuitiv von dem, wie Manager oder wie Entscheider über Change Management nachdenken. Weil, ne, Change kannst du nicht managen.
Ja, Holger, das glaube ich ist ein schönes Schlusswort. Lass es uns so nehmen. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses Gespräch. Aus diesen unterschiedlichen, ja, so unterschiedlich sind sie gar nicht, aber trotzdem aus den unterschiedlichen Lebensgeschichten auf die Profession der Organisationsberatung zu schauen. Dir natürlich und deinen Kolleginnen und Kollegen und wer auch immer da sich angesprochen fühlen konnte, weiter viel Erfolg. Und ich muss sagen, jetzt zu Ende des Gesprächs, ich finde es richtig schade, dass wir über die letzten Jahre nicht doch das ein oder andere mehr an Kontakt gehabt haben. Ich glaube, es wäre zumindest von meiner Seite, wäre das schön und hilfreich gewesen, aber das kann ja auch noch kommen. Holger, danke und dir dann noch das letzte Wort und dann beenden wir diesen Podcast.
Danke dir, Christian. Hat mich sehr inspiriert, mit dir zu sprechen. Alles Gute und bis bald.
Ja, okay, dann ciao.
Das war Orga Consult, der Podcast rund um die Organisationsberatung. Organisationen bestimmen unser Leben. Sie ermöglichen vieles und fordern uns heraus. Die Organisationsberatung hat den Anspruch, denjenigen, die Organisationen gestalten, hilfreich zur Seite zu stehen. Genauso wie sich Organisationen immer weiterentwickeln, so ist auch die junge Profession der Organisationsberatung in einem permanenten Entwicklungsprozess. Wenn dir dieser Podcast gefällt, teile ihn doch oder gib 5 Sterne, damit ein breites Forum zur Fragestellung entsteht. Organisationsberatung, was ist das, was tut man da, wofür ist das gut?